Joko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. November 2006, Mexiko. Valentin Elizalde steht auf der Bühne, singt, lächelt, winkt ins Publikum. Ein Star auf dem Höhepunkt. Das Konzert geht zu Ende. Eine letzte Verbeugung. Die letzte Verbeugung. Wenige Minuten später ist nichts mehr, wie es einmal war. Nach dem Auftritt verlässt der Sänger das Gelände. Es ist weit nach Mitternacht. Die Straßen sind düster. Er steigt in seinen SUV. Mit ihm im Wagen sein Fahrer, sein Manager, sein Cousin. Dann in der Dunkelheit fallen Schüsse. Viele Schüsse. Ein Dauerfeuer. Scheiben zerspringen, klirren. Als es vorbei ist, sind drei Männer tot. Darunter Valentin Elizalde. Nur sein Cousin überlebt. Was aussieht wie eine Hinrichtung, wird schnell zu mehr als nur einem Mordfall. Denn Valentin war nicht einfach nur ein Sänger, er war ein Idol. Und vielleicht ein Mann, der in einem Land voller Gewalt ein Lied gesungen hat, das nicht nur als Musik verstanden wurde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soko Schlager.
Hello again.
Endlich singt sie wieder.
Ja, ich habe das so lange nicht mehr gemacht, deswegen habe ich gedacht, ich darf mal wieder.
Es war eine gute Idee.
Mhm.
Lockert auch gleich ein bisschen die Stimmung auf.
Oder?
Ja, wir haben ja einen harten Fall vor uns und zwar ein Fall, der wirklich alles hat. Ruhm, Mythos, Musik, Gewalt. Und ein Tod, der bis heute nicht nur schockiert, sondern auch viele Fragen aufwirft.
Ja, gut zusammengefasst. Wir sprechen über Valentin Elizalde, einen ziemlich großen mexikanischen Star der Regionalmusik. Ein Sänger, der 2006 nach einem Konzert in Reynosa erschossen wurde, in einem Hinterhalt, der wirklich einfach einer Hinrichtung gleichkommt.
Und das Verrückte ist ja bei dem Fall, dass es hier nicht nur um die Frage geht, wer ihn getötet hat, sondern auch um die Frage, warum und ob Musik in diesem Fall vielleicht sehr viel mehr war als nur Musik.
Ja, genau. Denn rund um Valentin gibt es bis heute eigentlich eine große Theorie, auf die wir auch später zu sprechen kommen. Und halt damit verbunden die Frage, ob ein Lied ihm möglicherweise das Leben gekostet hat. Ich sag hier aber einmal direkt am Anfang, das ist schon ein Fall, bei dem man sehr aufpassen muss, weil sich hier harte Fakten, Popkultur, Gerüchte und Legenden wirklich sehr stark vermischen.
Also wenn man diesen Fall auch verstehen will, muss man nicht nur auf die Tat schauen, also man sollte auch auf gar keinen Fall nur auf die Tat schauen,
genau,
sondern eben auch auf das Land, die Musik und auf das Klima der Angst, in dem das alles passiert ist.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Geschichte ist wirklich viel mehr als nur ein Mordfall, aber ich will natürlich jetzt nicht so viel verraten.
Aber ich würde sagen, lass uns starten.
Yes, let's begin. Und wir fangen heute mit der Frage an, wer der Mann war, den in Mexiko alle nur El Gallo de Oro nannten. Der goldene Hahn, so wird Valentin Elizalde genannt. Es ist nicht nur ein Spitzname, er ist sein Markenzeichen, weil er auffallen will, weil er stolz ist, weil er auftritt, als gehöre ihm der Raum. Und weil er genau dieses Bild auch lebt, laut, charismatisch, selbstbewusst, immer ein bisschen größer als das Leben selbst. Und das kommt nicht von ungefähr. Valentin Elizalde wird 1979 in Sonora geboren. Er stammt aus einer Familie, in der Musik nicht Nebensache ist, sondern Lebensinhalt. Sein Vater ist selbst Musiker. Die Bühne, die Lieder, die Auftritte, all das ist für Valentin kein ferner Traum, sondern Teil seiner Welt von Anfang an. Doch das Schicksal fordert die Familie schon früh heraus. Sein Vater stirbt, auf tragische Weise. Bei einem Autounfall auf der sogenannten Curva de la Muerte in Sonora, die Kurve des Todes. In vielen späteren Erzählungen beginnt genau da der Mythos. Der Sohn eines Musikers, der dessen Weg weitergeht und noch größer werden will. Valentin startet seine eigene Karriere Ende der 90er. Seinen ersten größeren Auftritt als Sänger hat er laut Biografien 1998 bei einem lokalen Fest in Sonora. Kurz darauf erscheinen die ersten Alben, darunter Regresan los Mafiosos, die Rückkehr der Mafiosi. In den folgenden Jahren bringt er eine ganze Reihe von Platten heraus. Was ihn so erfolgreich macht, ist nicht nur die Musik, sondern auch seine Präsenz. Valentin ist jung, auffällig, charismatisch und extrem produktiv. Er veröffentlicht schnell hintereinander neue Musik und wird in wenigen Jahren zu einem der gefragtesten Namen des Genres. Sein Repertoire umfasst Banda, Balladen, Liebeslieder, Corridos. Einige seiner Songs wurden später in die Nähe von Narco-Corridos gerückt. Valentin singt über das, worüber in dieser Musikwelt ständig gesungen wird. Über Liebe, Schmerz, Stolz, gebrochene Herzen. Aber eben auch über Macht, Feinde, Loyalität und Männlichkeit. Und genau deshalb ist seine Musik später so wichtig für die Frage, ob ein Lied in Mexiko damals vielleicht mehr sein konnte als nur ein Lied. Etwas, das ihm später womöglich zum Verhängnis wird.
Das geht ja schon mal ziemlich explosiv los. Der bekannte Vater, der in der Todeskurve stirbt, bei einem Autounfall.
Ja, Todeskurve, das kann man sich nicht ausdenken. Da musste ich ein bisschen an Grace Kelly denken.
Wahrscheinlich heißt diese Kurve Todeskurve, weil es da wahrscheinlich sehr häufig eben zu solchen Autounfällen kommt. Ja. Sag mal, wo genau liegt eigentlich Sonora? Also nur mal eine Vorstellung zu bekommen, wo er aufgewachsen ist. Mexiko ist ja ein sehr großes Land.
Im Nordwesten, relativ nah an der Grenze zu den USA. Das ist ein relativ großer und trockener Bundesstaat mit viel Wüste, Ranchkultur, Viehzucht und aber auch einem starken nordmexikanischen Selbstverständnis, würde ich mal so sagen. Und genau in dieser Region kommt auch viel von der Musik, die später als Regional Mexican groß wird. Also die Musik, die sehr oft sehr eng mit der Herkunft und der regionalen Identität verbunden ist. Und Valentin war als Kind auch auf Feldern tätig, also der hat dann seine Mama auch unterstützt und hat so Tomaten mitgeerntet und so, als der Papa dann gestorben ist. Also die haben schon auch eine sehr, ja wie gesagt, Ranch, Viehzucht, Bauernhöfe in der Region sehr viel.
Du hast eben auch von Banda gesprochen, das ist glaube ich ein typisch mexikanisches Musikgenre, das viel auch so mit Bläser und Blechbesetzungen arbeitet, oder?
Genau, und so traditionelle Tanzrhythmen, Polka, Cumbia, Walzer aufgreift. Was viele dieser mexikanischen Musikrichtungen aber auch machen.
Gut, dann wäre der erste Begriff geklärt, dann komme ich gleich mal zum zweiten. Weil ich weiß, dass der hier heute auch noch eine große Rolle spielen wird. Und zwar die sogenannten Narco-Corridos.
Ja, also ein Narco-Corrido ist im Grunde eine spezielle Form des Corrido. Also Corridos sind diese traditionellen mexikanischen Balladen, also wie beim Schlager, Lieder, die Geschichten über Figuren und Ereignisse und Helden erzählen und auch natürlich Liebe und Schmerz. Und Narco-Corridos überträgt diese Erzählung dann in die Welt des Drogenhandels.
Verstehe, also Lieder, die sich um die Welt des Drogenhandels, also die Kartelle, ihrer Figuren, ihrer Macht und auch um die Gewalt in solchen eben drehen.
Ja, du kennst doch sicherlich noch und bestimmt viele, die hier zuhören, auch diese Serie Narcos.
Natürlich.
Ja, und sprachlich kommt der Begriff Narco natürlich von Narcotico, also Narcotikum, Droge, ne? Im heutigen mexikanisch-spanischen Gebrauch meint Narco, aber meist nicht einfach nur Drogen, sondern ist auch so diese Kurzform für alles rund um Drogenhandel, Drogenschmuggel, also Narcotrafico, Narcotraficante, also Drogenschmuggel, Drogenhandel. Und es ist also demnach eine Zusammensetzung dieser beiden Wörter, also Narco und Corridos. Also Narco ist heute ja fast schon wie so eine Chiffre für alles, was mit Drogen zu tun hat. Und musikalisch sind Narco-Corridos eine Unterform.
Das heißt,
dieses Genres.
Das heißt aber auch, wir reden jetzt hier nicht einfach über Popmusik, sondern über Musik, die in einem ganz bestimmten kulturellen und auch politischen Klima gehört wird. Denn ich stelle mir jetzt die Frage, warum singen Künstler überhaupt Narco-Corridos? Also ganz ehrlich jetzt, warum macht man Songs über Kartelle, Gewalt, Drogenbosse?
Ja, wahrscheinlich, weil diese Lieder in vielen Regionen Mexikos nicht einfach nur wie so eine Art Fantasie wahrgenommen werden, sondern als Erzählung über eine Realität, die ohnehin da ist. Also wir lassen uns später auch noch mal so ein bisschen mehr auf diese ganzen Konflikte da eingehen, aber ich glaube, das ist schon ein Grund.
Aber sind dann diese, oder dieses Genre, wird dann in diesen Songs eher beschrieben, wie das mit Kartellen läuft, wie zum Beispiel irgendwie die Strukturen sind in Kartellen, oder können wir da jetzt schon wirklich über eine Verherrlichung sprechen?
Ja, da liegt so ein bisschen das Problem, weil beides am Ende möglich ist. Also es gibt Leute, die sagen, die Songs seien einfach sowas wie Straßenchroniken oder irgendwie musikalische Zeitdokumente. Gleichzeitig gibt es halt aber auch sehr viele Kritiker, die halt sagen, dass diese Narco-Corridos den Lebensstil und die Taten und auch die Gewalt der Narcos verherrlichen oder auch teilweise sogar verteidigen. Also dieses Luxus, Waffen, Macht, ne? Angst, Loyalität, dass das halt nicht, manchmal nicht kritisch betrachtet wird, sondern halt eher attraktiv inszeniert. Ich muss sagen, das kennen wir ja aber auch vom Rap, so aus amerikanischen, aus dem amerikanischen Rap. Und ich finde, auch im deutschen Rap haben wir das sehr oft, dass da so die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Und wie sich diese Rapper denn so inszenieren, dass Gewalt teilweise irgendwie cool ist, ne? Mit Waffen, mit ja auch teilweise sehr vielen nackten Frauen irgendwie in den Autos und in den Musikvideos und so, das ist, finde ich, eine durchaus auch eine Kritik, die man auch an andere Stelle bringen kann.
Das heißt jetzt aber nochmal konkret gesagt, manche Songs erzählen nicht nur von der Welt der Kartelle, sondern sie machen sie eigentlich auch cool für die Hörer.
Ja, und deswegen sind sie halt auch so umstritten. Also die Figur des Drogenhändlers wird dann halt so ein bisschen ikonisch dargestellt in einigen dieser Songs.
Und ist das auch irgendwie so eine Recruiting-Strategie für die Kartelle?
Ja, da stellst du eine Frage, die ich eigentlich später nochmal besprechen wollte, aber können wir gerne an dieser Stelle auch schon machen. Also es ist tatsächlich so, dass es immer wieder den Vorwurf gibt, das ist natürlich schwierig nachzuweisen, aber dass einige Musiker wohl auch bezahlt werden sollen von Kartellen oder von dann Gegnern oder sonst irgendwas, um da ja bestimmte Verherrlichungen in den Liedern halt stattfinden zu lassen. Diesen Vorwurf gibt es. Ist natürlich schwierig zu belegen, aber es liegt schon bei einigen nahe.
Du hast jetzt auch so den Vergleich mit Rap irgendwie gebracht, wo man ja auch immer so die Rapper irgendwie sieht mit den Goldketten und ja, aber auch mit Protzkarren und den schönsten Frauen da an ihrer Seite. Sag mal, war der Valentin auch so ein Typ, oder?
Nee, also der Valentin, der war nicht, das ist wichtig an der Stelle einmal zu sagen, es wird auch im Laufe der Folge noch wichtig sein, der war kein klassischer Narco-Corrido-Sänger, also der nur über Kartelle oder Drogenbosse gesungen hat. Ganz im Gegenteil, in erster Linie war er einfach ein Bandan-Corrido-Star, der sich auch gar nicht so krass so inszeniert hat. Also ich fand immer, der sah eher aus ein bisschen wie ein Cowboy, so mit so einem Cowboy-Hut auf dem Kopf.
Ja, da habe ich
so
auch Fotos mir angeschaut.
Ja, so, ne? Der sah also gar nicht wie so ein Gangster-Rapper oder so. Natürlich war das auch einer, dem schon die Herzen zugeflogen sind, ne? Aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass er irgendwie wie so ein Gangster irgendwie war, sondern also viele Schlagerstars in Deutschland, männliche. Schauen wir Florian Silbereisen an. Hat ja auch sehr viele weibliche Fans, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, und genau, aber nein, und er war wirklich gar nicht so ein klassischer Narco-Corrido-Sänger, aber er war halt in einer Musikwelt unterwegs, in der manche Songs sehr schnell als mehr anders interpretiert werden konnten als nur Unterhaltung. Im November 2006 ist Valentin Elizalde nicht irgendein Sänger auf Provinztour. Er ist 27 Jahre alt, erfolgreich gefragt, ständig unterwegs. Seine Konzerte sind voll, seine Songs laufen rauf und runter. Sein Name ist längst größer geworden als die Region, aus der er kommt. Er ist nicht mehr nur der Junge aus Sorona. Er ist jetzt Valentin Elizalde, El Gallo de Oro. Und an diesem Abend führt ihn sein Weg nach Reynosa in dem Bundesstaat Tamaulipas. Eine Grenzstadt direkt an Texas. Eine Stadt, in der Handel, Migration, Schmuggel und Machtkämpfe näher beieinander liegen als anderswo. Wer dort lebt, weiß, diese Region hat ihre eigenen Regeln. Und nicht alle davon werden vom Staat gemacht. 2006 ist dies längst ein Ort, an dem die Gewalt des mexikanischen Drogenkriegs nicht mehr abstrakt ist. Das Golfkartell ist hier stark. Los Zetas sind in dieser Welt längst eine reale Macht. Reynosa ist keine neutrale Kulisse für einen Konzertabend. Es ist ein Ort, an dem man gesehen wird und an dem es einen Unterschied machen kann, wer man ist, was man singt und wie andere das verstehen. Valentin fährt also nicht einfach nur zu einem Auftritt. Er fährt in eine Region, in der Ruhm sichtbar ist, in der Image zählt, in der Kunst und Wirklichkeit näher beieinander liegen, als man das als Außenstehender vielleicht denken würde. Und vielleicht liegt genau darin schon die Unruhe dieses Abends, dass hier ein Star auftritt in einer Welt, in der Öffentlichkeit nicht immer Schutz bedeutet, sondern manchmal das Gegenteil. Und an diesem Abend in Reynosa singt Valentin Elizalde ein Lied, das später fast untrennbar mit seinem Tod verbunden sein wird. A mis enemigos, an meine Feinde. Ein Song, der in einer anderen Welt vielleicht nur wie Trotz oder Pose geklungen hätte, aber nicht hier.
Ich glaube, man muss das einmal wirklich ganz klar sagen, wenn wir über Reynosa 2006 sprechen, dann reden wir nicht einfach über irgendeine Stadt, in der zufällig ein Konzert stattfindet, sondern wir reden über eine Region, in der Gewalt ja schon längst Teil des Alltags ist. Und ich finde, das ist wichtig, weil man sich sonst jetzt vielleicht denken könnte, na ja, gut, da tritt halt ein Sänger auf, aber so harmlos ist das nicht. Also die US-Regierung warnt sogar dringend vor Fahrten in den Bundesstaat Tamaulipas, zu dem, wie du ja gesagt hast, Reynosa auch gehört. Und es wird wirklich davon abgeraten, sich da halt aufzuhalten. Und besonders in der Nacht, ne, also nach Einbruch der Dunkelheit, sollte man sich da auch nicht mehr außerhalb eines Wohngebäudes aufhalten. Also das ist wirklich eine ganz, ganz angespannte Lage und es war auch 2006 schon so.
Ja, super gefährlich. Da haben teilweise die Eltern Angst gehabt, ihre Kinder noch zur Schule zu geben oder in den Kindergarten zu bringen, weil da teilweise auch Kinder entführt worden sein sollen. Also genau wie du sagst, richtig, richtig angespannt. Das liegt ja an der Grenze zu Texas. Und diese Region, das muss man jetzt halt aber auf der anderen Seite auch verstehen, ist so gefährlich, weil sie strategisch enorm wichtig ist für diese Kartelle, weil dort diese Schmuggelrouten in die USA verlaufen. Und wie du gerade richtig gesagt hast, auch 2006 war es schon gefährlich, heute ist es noch gefährlich. Und Tamaulipas war damals schon eine Hochburg des Golfkartells.
Ja, und Los Zetas sind da ja auch schon ein Thema gewesen damals, oder? Also ich meine, viele kennen den Namen ja eben heute, weil er für eine extreme Brutalität steht. Und das ist ja eins der bekanntesten Kartelle.
Ja, man muss aber einmal sagen, dass 2006 waren die Los Zetas nicht die Gegenseite des Golfkartells. Also heute sind die ja quasi Gegner. Damals waren sie der bewaffnete Arm des Golfkartells. Also das waren ja ehemalige mexikanische Elitesoldaten, die man sich rangeschafft hat. Und diese Spaltung kam erst ein paar Jahre später, so ungefähr im Jahr 2010. Darauf wird das immer ungefähr datiert. Da gab es dann ein Krieg eigentlich durch eine relativ banale Situation damals, weil irgendjemand angeblich das Territorium eines anderen betreten hat, ungefragt, ist da ein Krieg zwischen den Los Zetas und dem Golfkartell entstanden. Und man hat damals wirklich befürchtet oder gehofft eigentlich, dass die sich wieder zusammenraufen fast schon, weil man Angst vor diesem Krieg, vor diesem Clan-Krieg hatte, oder Clan- oder Kartellkrieg. Kam aber nicht so. Die haben sich gespalten und sind dann zu Gegnern geworden.
Das heißt also, Valentin ist 2006 in der Region aufgetreten, in der diese Machtstrukturen aber zumindest schon mal gegeben waren.
Ja, absolut.
Nur halt eben nicht in der Form des späteren offenen Kriegs zwischen dem Golfkartell und Los Zetas. Und trotzdem ist das ja eine Welt, auch damals schon, der normale Menschen merken, hier läuft irgendwas anders und hier gelten einfach andere Regeln und der Staat hat, ich glaube, so kann man das sagen, hier halt auch nichts zu melden.
Nee, und das ist einer der entscheidenden Punkte, ne? Also für die Menschen vor Ort sind das ja alles, worüber wir hier jetzt gerade auch sprechen. Das sind ja keine abstrakten Schlagzeilen, ne? Nichts, was die in der Zeitung lesen oder so wie wir jetzt und sich dann darüber austauschen, sondern das ist Alltag. Du weißt halt, wenn du da bist, welche Straße ist gefährlich, wann kann ich überhaupt noch vor die Tür gehen, welche Orte müssen beobachtet werden, kann ich mein Kind überhaupt noch rausbringen, kann ich es nicht rausbringen. Du weißt, dass die Macht da halt eben nicht in den Amtsstuben sitzt, um es mal so platt zu sagen, sondern halt auch bewaffnet auftritt, ne? Und wenn dann ein berühmter Sänger wie Valentin da in so einer Region auftritt, dann ist das halt im Zweifel eben auch nicht nur Showbusiness.
Also ich stelle mir jetzt tatsächlich schon die Frage, wieso er da überhaupt aufgetreten ist, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu. Wenn wir jetzt aber einmal kurz in die Gegenwart springen, dann ist ja schon klar, und wenn wir nochmal über diese Region sprechen, wie heftig das ja auch alles seit 2006 auch nochmal geworden ist. Heute reden wir in Mexiko ja teilweise über Kartelle, die fast wie paramilitärische Gruppen auftreten. Ja. Ne? Also die haben da das Sagen, ja. Und der Staat hat da nichts mehr zu melden, nichts zu entscheiden. Und die Menschen dort haben auch nicht Angst vor der Polizei, sondern die haben halt Angst vor den Kartellen.
Absolut. Also das ist richtig heftig. Also in Mexiko konkurrieren ja mittlerweile diverse bewaffnete kriminelle Gruppen um Territorien. Und wie du gerade sagtest, der Staat hat wenig zu melden. Und in manchen Regionen kontrollieren sie eben halt nicht nur die Drogenrouten, sondern ganze Räume und das Leben der Menschen dort.
Das ist so erschreckend. Also wir, um das vielleicht nochmal klar zu machen, wir reden hier ja nicht über Kriminalität, die im Hintergrund stattfindet, sondern über Strukturen, die für viele Menschen den Alltag mitbestimmen. Und diese Gruppen, die agieren ja heute teilweise mit Methoden, ich hatte es ja schon gesagt, die fast militärisch wirken.
Die sind militärisch.
Ja, und
die sind ja auch, so wie ich es verstehe, ich will jetzt nicht sagen gefährliches Halbwissen, aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass die ja stärker sind als das eigene Militär, was die da im Land haben. Die sind ja so bewaffnet.
Ja.
Mit Panzern und allem.
Genau, also die haben definitiv auch die Mittel dazu und die arbeiten mit territorialer Kontrolle, Einschüchterung der Bevölkerung oder auch der Gegner. Und die haben ja schwere Bewaffnung, ne? Also hier sind auch mit Drohnen alle ausgestattet mittlerweile. Und das klingt vielleicht irgendwie irre, aber genauso wird die Lage ja inzwischen auch von Experten beschrieben.
Ja, ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da überhaupt leben kann. Wie man da freiwillig leben kann. Also da musst du schon eine große Liebe zu dieser Region oder zu diesem Land haben oder wahrscheinlich auch einfach nicht die Mittel,
genau,
wegzugehen. Die Frage ist auch immer, wo ist es dann besser? Weil Mexiko ja doch sehr geprägt ist, auch, aber trotzdem.
Ja, kommen erstmal von Mexiko als normaler Mensch rüber in die USA.
Ja, ja. Weiteres anderes Thema.
Also
aber es
ist ja
absolut.
Quasi einfach für viele, ja, weil ihnen halt auch die Mittel fehlen, oder eine Perspektive vielleicht auch woanders. Es ist einfach nicht möglich. Und das ist wirklich sehr erschreckend, dass so viele Menschen einfach in so einem Umfeld ausgesetzt sind und da, ja, Kinder zur Welt bringen müssen, Kinder erziehen müssen, und da irgendwie ihr Leben bestreiten müssen. Also es ist wirklich, kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat.
Nee, kann man nicht. Und 2006 war das aber halt auch schon eine Region, in der Kartellmacht real war. Auch wenn man das jetzt heute noch fast noch stärker hat. Man hat ja dann auch viele Jahre versucht, dagegen vorzugehen. Ne? Man hat es ja aber einfach auch nicht geschafft. Und das ist verankert bis in die Politik, in öffentliche Räume und das tägliche Leben hinein, auch damals halt schon.
Das heißt aber auch, als Valentin damals in Reynosa auftritt, tritt er eben in einer Region auf, die schon massiv von Kartellmacht geprägt ist. Also nicht in einer neutralen Konzertstadt, sondern eben in einem Gebiet, in dem der ganze Alltag eigentlich von den Kartellen bestimmt wird.
Exakt.
Und jetzt will ich es mal wissen, was hat es mit dem Song auf sich, den du angeteased hast, A Mis Enemigos, an meine Feinde?
Amis Enemigos, an meine Feinde. Dieses Lied steht an diesem Abend nicht irgendwo in der Setlist. Medien berichten, dass Valentin die Show mit diesem Lied eröffnet und sie damit sogar beendet. Es ist längst nach Mitternacht, als Valentin Elizalde in Reynosa auf der Bühne steht. Die Menge feiert ihn, singt mit, jubelt. Er ist auf dem Höhepunkt, ein Star, ein Mann, der den Raum beherrscht. Und dann endet das Konzert. Valentin steigt in den Geländewagen. Mit ihm sein Fahrer, sein Manager, sein Cousin. Der Wagen setzt sich in Bewegung. Und dann passiert etwas. Nur kurze Zeit später. Schüsse ertönen. Lautstark hallen sie durch die Nacht. Dauerfeuer. Direkt auf den Wagen, in dem Valentin mit seiner Entourage sitzt. Medienberichte sprechen später von mehr als 70 Schüssen. Als es vorbei ist, sind 3 Menschen tot. Valentin Elizalde, sein Fahrer, sein Manager, nur sein Cousin überlebt verletzt. Schon in diesem Moment wirkt die Tat nicht wie Zufall, nicht wie ein eskalierter Streit, nicht wie ein Raub, der schiefgegangen ist, sondern wie das, was viele sofort darin sehen, eine Hinrichtung. Ein gezielter Anschlag auf einen Star und seine Entourage. In den Stunden und Tagen nach dem Mord verengt sich alles auf einen Titel. Amis Enemigos, an meine Feinde. Nicht nur, weil Valentin dieses Lied an diesem Abend gesungen hat, sondern weil viele glauben, dass es genau dieses Lied ist, das ihm zum Verhängnis wurde. Der Song wird in diesem Fall nicht einfach nur als Musik gehört, sondern als Ansage, als Haltung, vielleicht sogar als Botschaft. Denn dieser Titel ist kein Liebeslied, kein harmloser Partysong. Es ist ein Lied über Feinde, Stolz und Trotz, über das Gefühl, sich nicht einschüchtern zu lassen. Und in einer Region wie Tamaulipas, in der Macht, Angst und Symbolik eine ganz eigene Bedeutung haben, kann genau so ein Lied anders verstanden werden als anderswo. Die große Theorie lautet deshalb bis heute: Valentin Elizalde wurde nicht einfach nach einem Konzert ermordet. Er wurde getötet, weil Amis Enemigos als Provokation gelesen wurde. Als Song, der in einem ganz bestimmten kriminellen Kontext nicht mehr wie Kunst klang, sondern wie Parteinahme.
Heftige Geschichte. Also mehr als 70 Schüsse. 3 Menschen sind tot, unter anderem Valentin Elizalde. Nur sein Cousin, hast du gesagt, überlebt schwer verletzt. Und im Zentrum dieser Geschichte steht eben dieser Song. Und ich fände es cool, wenn wir uns den mal ein bisschen genauer anschauen könnten, damit die Hörer und ich das auch mal verstehen, worum geht es eigentlich in diesem Song? Was könnte so schlimm sein, dass er damit am Ende mit seinem Leben bezahlen muss?
Ja, lass uns das machen. Trotzdem würde ich gerne an der Stelle einmal betonen, wir sprechen hier natürlich von einer Theorie, ne? Das ist Interpretation von Menschen im Nachhinein, weil dieser Song halt in diese Narcocorridos-Szene gerückt wird. Wir können ja mal durch ein paar Zeilen gehen. Also es geht da unter anderem um Stolz und Selbstbehauptung. Also da gibt es so Zeilen wie: Mir hat niemand etwas geschenkt, alles, was ich habe, gehört mir. Die natürlich so das Bild eines Mannes aufbauen, der sich hochgearbeitet hat und sich einen Status zuschreibt. Es geht aber auch um Feindbild und Verachtung. Also die Gegner werden als Neider, als Hunde, als Schlangen, als Leute, die hinterm Rücken reden, dargestellt. Also dieses klassische Freund-Feind-Denken, dieses Narrativ, was hier bedient wird. Ich hier, die Missgünstigen dort, und aber auch um Drohungen. Also, und hier wird das Lied dann auch ein bisschen brisanter. Also, mit mir spielt man nicht. Warum riskiert ihr euer Leben? Ich habe euch längst im Visier. Ich würde euch aus dem Weg räumen. Das sind so diese Narrative, die da so drin vorkommen.
Okay, also das geht ja wirklich deutlich über bloße Selbstinszenierung hinaus. Das klingt ja jetzt auch nicht einfach irgendwie trotzig, sondern es klingt ja schon sehr bedrohlich.
Genau, das ist, wie ich gesagt habe, diese Freund-Feind-Logik, ne? Dieses Lied teilt die Welt irgendwie in ich und meine Feinde ein. Und genau dieses Denken, also dieses Loyalität hier, Gegner dort, das ist halt ein zentrales Muster vieler Narcocorridos. Aber entscheidend ist hier halt eben nicht nur der Text, sondern halt auch wo und wann er genau gesungen wurde. Und darüber haben wir ja eben schon gesprochen, was das für eine Region war, auch schon im Jahr 2006. Und deswegen kann dieses Lied halt schon als Provokation gelesen werden. und nicht einfach nur als Song für die Fans.
Also kann man schon sagen, problematisch wirkt der Song im Narco-Corrido-Kontext, weil er halt genau die Muster bedient, die dort heikel sind. Mhm. Feindbild, Stolz, Drohung, Härte, aber auch die Inszenierung von Macht. Aber nicht jeder dieser Songs ist ja automatisch ein Narco-Song, aber in einer Kartellregion kann er dann halt schon mal schnell wie mehr als nur Musik wirken.
Richtig.
Okay. Was weiß man denn zu den Attentätern?
Nach dem Mord beginnen sofort die Ermittlungen. Und schon sehr früh wirkt der Fall nicht wie ein Zufallsverbrechen, sondern wie ein gezielter Anschlag. Zu präzise ist der Hinterhalt, zu eindeutig die Art der Tat. Schnell fällt deshalb der Verdacht, dass organisierte Kriminalität hinter dem Mord an Valentin Elizalde stehen könnte. In den Jahren danach tauchen auch konkrete Namen auf. Einer davon ist Raúl Hernández Barón. Er wird 2008 festgenommen und gilt damals als Verdächtiger im Mordfall Valentin Elizalde. Gegen ihn laufen Ermittlungen, unter anderem wegen organisierter Kriminalität, Drogenhandel und Waffenbesitz. Ein Gericht ordnet zunächst eine mehrmonatige Präventivhaft an, damit weitere Beweise gesammelt werden können. Doch der Fall bleibt unübersichtlich. Denn parallel zu den Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter aus dem Kartellumfeld geraten auch Menschen aus Valentins engem Umfeld in Verdacht. Vor allem sein Cousin Fausto Tano Elizalde, der den Anschlag als einziger im Wagen überlebt hat. Er wird später immer wieder öffentlich verdächtigt. Nicht nur, weil er überlebt hat, sondern auch wegen späterer Entwicklungen im privaten Umfeld der Familie, die neue Fragen aufwerfen. Damit bekommt der Fall eine zweite, fast noch unruhigere Ebene. Auf der einen Seite die Spur ins Kartellmilieu, auf der anderen Seite Misstrauen, Gerüchte und Verdacht im eigenen Familienumfeld.
Also es gibt Hinweise, es gibt Verdächtige und es laufen auch die Ermittlungen. Aber es gibt jetzt eben nicht diese eine saubere, einfache Erzählung, die alles zweifelsfrei erklärt. Also das habe ich jetzt aus deiner Erzählung schon mitgenommen.
Mhm, ja.
Lass uns mal über den Cousin sprechen, der einzige Überlebende. Weil das ist jetzt das, was mir hängen geblieben ist. Und ich glaube, das wird auch vielen Hörern direkt aus seiner Erzählung hängen bleiben. Warum wurde ausgerechnet er später verdächtigt? Also er wurde ja auch verletzt bei dem Anschlag.
Ja, also zum einen wegen des Offensichtlichen, also weil er halt der Einzige war, der überlebt hat.
Kann man das so gut planen? Also wenn man da mit mehr als 70 Schüssen so ein Auto durchsiebt, dann...
Naja, wenn zum Beispiel die Menschen, die diesen Anschlag begangen haben, wussten, wo er sitzt und das vorher abgesprochen war und er vielleicht sogar die Möglichkeit hatte, sich zu ducken, also sich zu verstecken im Auto in dem Moment, weil er wusste, dass ein Angriff kommt, ist das natürlich nicht ganz unrealistisch.
Aber lebensmüde ist es ja trotzdem. Ne? Es kann ja immer mal ein Querschläger dabei sein.
Klar, aber das hat halt schon früh Misstrauen ausgelöst. Aber die Verdächtigungen wurden später vor allem deshalb stärker, weil nach Valentins Tod Dinge passiert sind, die im Familien- und Medienumfeld, sagen wir, befremdlich wahrgenommen wurden.
Jetzt bin ich gespannt. Also sag bitte, was, also das hat mich in der Erzählung schon getriggert. Was ist da in dem Familienumfeld passiert?
Ja, Bettina, das ist ein bisschen merkwürdig, weil Jahre nach Valentins Tod wird öffentlich bekannt, dass Tano, also der Cousin, der überlebt hat, eine Beziehung mit Gabriela Sabak hat, also mit der Frau, die Valentins Witwe ist. So.
Und, ich verstehe.
Und später wird daraus dann auch eine feste Partnerschaft und genau das hat natürlich die Spekulation halt massiv angeheizt. Ne? Also für viele klang das irgendwie verdächtig. Der einzige Überlebende des Anschlags ist später mit der Witwe des Ermordeten zusammen.
Verstehe. Aber das ist natürlich jetzt erstmal ein moralisch oder emotional aufgeladener Verdacht. Also das ist jetzt noch kein Beweis für seine Tatbeteiligung.
Natürlich nicht.
Ne?
Natürlich nicht. Aber du weißt ja, wie das denn manchmal losgeht. Also wenn du nichts Handfestes in der Hand hast, dann überschlagen sich dann ja Geschichten auch manchmal. Ne? Mhm. Und dann wird etwas, was du hätte es jemanden gegeben, den man konkret für diesen Anschlag verantwortlich gemacht hat. Und derjenige wäre auch verurteilt gewesen. dann hätte man wahrscheinlich gar nicht so darauf reagiert. Ne? Dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, ach, na ja, gut, dann hat sich der Cousin um die trauernde Witwe gekümmert und dann ist aus Freundschaft irgendwann mehr geworden. Dann hätte man das vielleicht sogar noch irgendwie romantisiert und daraus vielleicht noch so eine Liebesgeschichte gemacht. Aber kombiniert mit der Tatsache, dass er der Einzige war, der den Unfall überlebt hat, hat das Ganze dann irgendwie so ein Geschmäckle bekommen. Und das hat dann natürlich auch irgendwie die Spekulation angeheizt. Aber natürlich, wie du gerade sagtest, in erster Linie ist das hier natürlich irgendwie eine emotional aufgeladene moralische Diskussion und überhaupt gar kein Beweis für irgendeine Tatbeteiligung. Das ist wichtig, dass man das nochmal wirklich so sagt. Und das Ganze, das ist auch nochmal wichtig, wurde halt auch nochmal angeheizt, weil die Ex-Frau von Tano, also Marisol Castro, sich dann mal öffentlich geäußert hat über das Verhältnis von ihrem Ex und der Gabriela und selber gesagt hat, dass sie das alles sehr verdächtig findet.
Und was sagt denn Tano selbst zu diesen Vorwürfen?
Also die Beziehung zu Gabriela, die hat er eingeräumt, ne? Aber die Vorwürfe, sagen wir, des Verrats oder einer Beteiligung am Mord hat er immer klar zurückgewiesen. Also er hat gesagt, dass er selbst schwer verletzt worden sei und ja auch mehrere Schüsse abbekommen hat. Das hast du ja gerade auch nochmal hervorgehoben, dass das schon gegen eine Beteiligung spricht und er deshalb natürlich nichts mit diesem Anschlag, mit diesem Mord zu tun hat.
Okay, das heißt aber auch, bei Tano müssen wir wirklich sauber trennen zwischen öffentlichem Verdacht und dem, was halt wirklich belegt ist am Ende.
Genau so ist es. Das gilt aber auch irgendwie für diesen ganzen Fall. Denn parallel zu diesen Verdächtigungen im Familienumfeld gab es ja noch diese ganz andere Spur. Also es gab echte Ermittlungen gegen Leute aus dem Kartellumfeld.
Du meinst diesen, mal schauen, ob ich mir den Namen jetzt richtig gemerkt habe, Raúl Hernández Barón.
Genau. Und gegen den gab es halt einen strafrechtlichen Zugriff im Jahr 2008. Er wurde festgenommen und galt damals als Verdächtiger im Mordfall Valentín Elizalde. Das ist also mehr als nur ein Gerücht oder eine Spekulation. Aber auch hier, es gab Ermittlungen, aber es gibt halt keine glasklare öffentlich dokumentierte Schlussfassung dieses Falls. Also so wie ich es verstanden habe, wurde er nie wegen des Mordes wirklich irgendwie verurteilt. Also das ist alles super undurchsichtig. Was möglicherweise ja auch mit den Strukturen vor Ort zusammenhängt.
Klar, also da wird sich ja auch gegenseitig geschützt, ne? Also
ja. Und es gibt dann auch, das Ganze geht dann auch noch weiter. Also später gibt es dann Medienberichte, die einen anderen Namen wieder nennen als eine zentrale Figur in dem Fall. Also einmal den Raúl, den wir gerade schon besprochen haben. Und sie verknüpfen diesen Namen, also Raúl, wiederum mit einem anderen Namen, der dann später ins Spiel kommt. Und zwar Jaime González Durán, genannt El Hummer oder El Hammer, geschrieben wie Hummer.
El Hammer, also wer ist das jetzt?
Ja.
Und wo kommt der her?
Ja.
Und was macht der eigentlich so?
Ja, was macht eigentlich dieser El Hummer? Und wer ist das? Also nur mal ganz kurz für einige, weil ich mich das natürlich auch gefragt habe bei der Recherche, wo kommen eigentlich diese ganzen Namen her? Der Goldene Hahn, im Übrigen der Vater von Valentin wurde auch schon Gallo genannt, also der Hahn. Er war ja dann Gallo de Oro, also der Goldene Hahn. Und wie gesagt, hier jetzt El Hummer, das ist so typisch für gerade in dieser Narcos-Szene, wurde mir gesagt, dass die alle so Spitznamen bekommen. Und El Hummer ist der Spitzname von Jaime González Durán. Der war wiederum wohl ein hochrangiger SETA-Kommandeur und gehörte zu den frühen besonders gefürchteten, sagen wir mal, Figuren dieser Vereinigung. Also jener Gruppe, die, haben wir ja vorhin schon erklärt, zunächst mal der bewaffnete Arm des Golfkartells waren und sich dann später abgespalten haben.
Ja, und zu den Spitznamen noch, ne? In der Serie Narcos haben die ja auch alle Spitznamen. Mhm. El Chapo heißt ja am Ende auch einfach nur der Kurze.
Ja, woher dieser Spitzname wohl kommt.
Ja, El Padrino ist der Pate.
Ja. Bettina Narkos, apropos, du bist da ja quasi schon fast so ein Spezialist, ne? Also nicht, dass du ein Fan von der Serie bist, sondern du hast ja in deiner, sagen wir mal, journalistischen Laufbahn auch schon ein bisschen Erfahrung mit diesem Milieu gemacht, um es mal dezent auszudrücken.
Ja, das stimmt. Ich habe 2016 oder 2017 müsste das gewesen sein, ein Interview mit Sebastian Marroquin geführt. Und das ist der Sohn von Pablo Escobar.
Ach was.
Ja, das habe ich damals für die deutsche Ausgabe der Huffington Post gemacht, gemeinsam mit der spanischen Ausgabe. Und
ja, warte, wie war denn das? Wie hat der sich denn so gegeben? Was war das für ein Typ?
Nett.
Nett?
Ja, der ist nett und der ist ja auch Architekt und Autor. Und diese Geschichte, wie ich damals draufgekommen bin, ist, es geisterte damals, es ging im Netz ein Foto viral von Pablo Escobar mit seinem Sohn gemeinsam vor dem Weißen Haus in Washington.
Mhm.
So, und dieses Foto, jeder wollte wissen, wo kommt es eigentlich her und ist es wirklich echt oder ist es eine Fälschung? Kann doch nicht sein, dass Pablo Escobar vor dem Weißen Haus steht.
Mhm. Es also ist ungewöhnlich.
Ja, genau. Und dann bin ich der Spur dieses Fotos gefolgt und habe dann eine Stiftung gefunden, die einen ganz anderen Namen hatte, also jetzt nichts mit dem Namen Escobar zu tun hatte. Und diese Stiftung hat die Fotorechte dran und die hat was mit seinem Sohn zu tun. Und dieses Foto ist echt, das ist keine Fälschung. Und so kam dann eben dieses Interview damals zustande. Und der hat viele tolle Sachen erzählt in dem Interview. Zum einen hat er gesagt, er stellt sich immer so vor, dass sein Vater auf irgendeiner Insel noch lebt, gemeinsam mit Elvis zusammen. Und er hat gesagt, und das war damals auch die Headline des Artikels, ich bin zu 100% so wie mein Vater.
Also ob man das jetzt als positiv bewerten soll oder nicht, wie meinte er das? In Bezug auf was?
Ja, ich glaube, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Okay. Nein, er hat natürlich, also sein Sohn Sebastian hat nichts mit den Narcos zu tun. Mhm. Und das ist ja auch, also alle, die es jetzt interessiert, sollten sich auch mal in seine Geschichte irgendwie einlesen. Also er hat nichts mit Kartellen und, okay, und Narcos und so halt am Hut. Also, okay, lebt ein völlig anderes Leben.
Aber spannend. Spannend.
Ja.
Auch wie solche Kinder denn so eine Kindheit haben und die erleben und aufwachsen, ne?
Ja.
Von so einem Mann, der das Kind zu sein, stelle ich mir auch nicht einfach vor.
Also die deutsche Ausgabe der Huffington Post gibt es ja nicht mehr. Die wurde ja 2019 eingestellt. Ich müsste aber noch Screenshots haben. Vielleicht posten wir davon ja mal was auf
dem
Instagram-Account von Soko Schlager.
Gute Idee. Also ein super spannender Exkurs auch mal zu sehen, finde ich immer spannend zu sehen oder vielleicht auch zu hören für euch, wie man dann auch so arbeitet, ne? Wie so eine Spur dann auch irgendwie verfolgt wird. Und man spricht ja im Journalismus von einem Scoop, wenn man sowas dann herausfindet und sowas dann auch am Ende bekommt. Und das war ja definitiv ein Scoop. Also spannend. So, dann weiter im Text.
Ja, okay, aber jetzt habe ich ein bisschen hier abgelenkt. Es ging ja um den El Hummer.
Also El Hummer, es gibt so dieses eine Gerücht, dass der wohl auf diese Wagen stand. Also Hammer, weißt du, diese riesengroßen, protzigen Geländewagen, dass der da irgendwie eine Vorliebe für hatte. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach gerne Hummer gegessen. Aber die Geländewagen würden schon naheliegen.
Aber was soll er jetzt konkret mit dem Mord zu tun haben?
Ja, also in spanischsprachigen Medien und in späteren Rekonstruktionen wird El Hummer immer wieder als möglicher Auftraggeber oder als zentrale Figur im Hintergrund dieses Mordes genannt. Die Idee dahinter ist halt simpel, ne? Also wenn der Anschlag wirklich aus dem Zetas- oder Kartellumfeld kam, dann könnte ein hochrangiger Mann wie González Durán die Tat angeordnet oder gebilligt haben. Aber wie gesagt, ist alles super durchsichtig, super spekulativ. Das muss man immer wieder ganz deutlich sagen. Das ist nicht belegt, das ist nicht belastbar. Das ist nur eine Theorie, genau wie die Theorie, dass dieser Song jemanden das Kartell möglicherweise provoziert hat und sie daraufhin diese Tat begangen haben.
Mhm. Also belegt ist damit nur, dass der Mord halt immer wieder im Kartellkontext genannt wird. Wir haben auch schon über den Raoul geredet. Was wurde denn jetzt aus dem?
Auch das weiß man nicht so ganz klar. In spanischsprachigen Quellen wird teilweise berichtet, dass er mittlerweile tot ist. Aber für unseren Fall ist eigentlich entscheidend, dass es auch bei ihm halt am Ende keine wirkliche, saubere und für alle nachvollziehbare Auflösung gibt. Und leider, ich finde das ja immer so ein bisschen unbefriedigend, auch als Journalist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so, boah, man findet irgendwie so gar keine richtigen Antworten, ja, viele Spekulationen, viele Theorien, Möglichkeiten, die tatsächlich ja auch alle plausibel klingen irgendwie am Ende, aber dann halt faktisch einfach nicht wirklich belegbar sind.
Ja, und das ist ja dieses Muster, was wir ja schon häufiger auch hatten. Es gibt natürlich Verdächtige, es gibt Theorien und es laufen Ermittlungen, aber es gibt halt keine eindeutige Schlussfassung und genau deshalb halt dieser Mord wahrscheinlich bis heute so nach.
Klar, weil hier natürlich auch super viel zusammenkommt, ne? Wir haben einen jungen Star, gestorben mit 27, also dieser Club der 27, ne? Hier Amy Winehouse, Heath Ledger ist da, glaube ich, mit drin,
James Dean,
so, also ein super junger Star, ein gefährlicher Ort, ein Lied mit einem Titel, was in diesem Umfeld halt als Provokation aufgefasst werden kann und dann ein Mord direkt nach dem Konzert in der Region.
Ja, und dadurch wird ja aus diesem Verbrechen fast automatisch ein Mythos. Also mich erinnert das jetzt sehr stark auch an den Fall zu Cezar und ihr Mann. Also diese Legendenbildung im Nachhinein bei Fällen, die nicht komplett aufgeklärt wurden. Und ja, daraus bilden sich eben diese Geschichten, Legenden und Spekulationen werden dann halt auch angeheizt.
Ja.
Und über Jahrzehnte auch aufrechterhalten. Ne?
Klar, und ich musste auch an Falco denken, weil wir da ja in der Folge, also hier auch nochmal kleine Hörempfehlung, Folge 12, glaube ich, der ersten Staffel, da haben wir ja auch darüber diskutiert, wie Out of the Dark interpretiert wurde. Also hat er vielleicht seinen Tod möglicherweise schon vorausgesehen, wollte er sterben? Diese ganzen Spekulationen um den Song, nachdem er gestorben ist, die hätte es damals ja gar nicht gegeben, wenn er diesen Unfall nicht gehabt hätte. Und,
Ja, weil es natürlich so ist, dass Fans auch versuchen, Erklärungen zu finden.
Absolut.
So, und wenn es halt nicht diese eine Erklärung gibt, wie Täter XY hat das jetzt verursacht oder ist der Mörder in dem Fall und wird dafür jetzt auch verurteilt, dann ist es halt eben ein Fall, der nicht abgeschlossen ist.
Ja.
Ja. Trotzdem bleibt für mich auch eine Sache schon hängen bei dem Fall, und zwar, dass Musik hier offensichtlich nicht nur ein Hintergrundrauschen ist.
Nee, und damit sind wir auch bei dem, was diesen Fall einfach größer macht als einen einzelnen Promi-Mord. Ne? Also Valentin Elizalde ist eben nicht der einzige Musiker in Mexiko, der in ein Umfeld geraten ist, in dem, oder möglicherweise in ein Umfeld geraten ist, muss man ja jetzt sagen, in dem Kunst, Image, Kartellmacht oder Gewalt irgendwie ineinander übergeben. Ne? Also immer wieder, das ist so, und das ist wirklich traurig, geraten Musiker ins Visier. Immer wieder bewegen sie sich in einer Welt, in der Songs eben nicht nur Unterhaltung sind, sondern auch eine Signalwirkung haben. Ich bin bei meiner Recherche auf einen Artikel aus der Süddeutschen gestoßen. Der hat den Titel Musik des Gemetzels. Das war die Überschrift. Und da ging es genau um Narcocorridos, und darin stand, dass, ich zitiere jetzt mal die Kollegen der SZ, im Auftrag von Killern müssen mexikanische Musiker Mord und Totschlag glorifizieren und leben gefährlich. Und der Artikel wiederum stammt aus dem Jahr 2010. Seitdem ist das aber nicht besser geworden, sondern eher schlimmer. Und also mehr als ein Dutzend solcher Fälle hat es seit 2006 gegeben.
Ja, und da stelle ich mir jetzt halt wieder die Frage, warum singen Künstler das dann trotzdem? Also ich habe mir ja vorhin schon bei ihm die Frage gestellt, wieso er in dieser gefährlichen Stadt sich dann auch auf eine Bühne stellt. Aber mal so ganz generell, singen die das dann, weil es sich halt einfach verkauft oder?
Naja, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, gibt es auf der einen Seite natürlich das Publikum dafür. Ja, also diese Songs sind populär, emotional und meist halt auch extrem erfolgreich. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, gibt es halt auch immer wieder die Vorwürfe, dass Künstler angeblich sogar von Drogendealern oder deren Umfeld bezahlt werden, um Songs über bestimmte Personen zu schreiben.
Also das heißt, es geht nicht nur um Kunst und Markt, sondern manchmal ist es einfach auch eine Auftragsarbeit und halt die Nähe zu realen Machtstrukturen.
Ja, wenn das so stimmt, ja. Und dann geraten die halt zwischen die Fronten. Also die geraten dann teilweise in die Rivalität der Clans. Es gab zum Beispiel 2025, also noch gar nicht so lange her, einen Fall, da wurden im Nordosten Mexikos 5 Mitglieder einer Musikgruppe ermordet, aufgefunden. Übrigens auch auf einem Grundstück in
Reynosa.
Exakt. Genau. Und da hat man die Leichen gefunden auf einem Grundstück und die Staatsanwaltschaft ist damit auch damals an die Öffentlichkeit gegangen. Und es hieß dann immer wieder, auch zum Beispiel in deutschen Medien, dass die Musiker wohl vermutlich von Auftragskillern von einer Drogenbande ermordet wurden.
Das ist schon echt so
brutal. Also,
ne,
man muss sich das halt einfach mal vorstellen. Stell dir mal vor, also hypothetisch jetzt bitte, ja, Künstler A wird von einem Kartell A engagiert, um irgendwie ein cooles Lied über deren Oberhaupt zu machen und das irgendwie so ein bisschen zu verherrlichen. Und dann kommt Kartell B und findet das halt richtig schlimm und lassen den dann halt töten, umbringen, abknallen, damit der halt nicht weiter das Kartell A verherrlicht und damit irgendwie Popularität gewinnt. Runtergebrochen jetzt, ne? So, aber.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass Mexiko, also, sag ich jetzt mal, die Behörden das ja einfach auch wirklich nicht unter Kontrolle haben, oder?
Ja, also man versucht es. In einzelnen Bundesstaaten und Kommunen gibt es tatsächlich auch Einschränkungen für Live-Auftritte und teilweise auch für Ausstrahlung solcher Musik. Aber so ein landesweites Totalverbot, das gibt es halt nicht. Und das zeigt ja eigentlich auch schon das Dilemma, ja. Also selbst wenn du Songs aus den Radios oder von der Bühne verbannst oder irgendwie es schaffst, die zu verbannen durch irgendwelche staatlichen Regularien, dann, wir leben im Jahr 2026, du kannst sie halt nicht aus den Handys, aus den Streamingdiensten herausbekommen, ne? Die jungen Menschen oder generell finden ja immer Mittel und Wege, sich sowas dann trotzdem zu holen. Und wir reden halt auch über eine Kultur, in der diese Musik längst Teil des Alltags auch geworden ist. Ne?
Das ist ja auch total problematisch. Also zum einen gibt es die künstlerische Freiheit, aber man hat ja jetzt auch an diesem Beispiel gut gesehen, wie unscharf da die Grenzen sind. Also Valentin wurde ermordet, er ist jetzt aber kein ganz klassischer Narco-Corridos-Sänger.
Nee, genau.
Und das Lied ist jetzt halt auch nicht unbedingt super eindeutig. Also es kann so interpretiert werden.
Ja, Blurry Lines würde ich sagen. Ne? Also diese Grenzen verschwimmen halt super krass. Und ja, wie du sagtest, keiner, der ein typischer Narco-Corridos-Sänger war, der stellvertretend für dieses Genre stand. Und wie gesagt, auch diese, wir haben den Song ja vorhin einmal analysiert, es ist ja alles sehr interpretierbar. So, man könnte auch theoretisch sagen, ja, an meine Feinde, da rede ich über irgendeinen anderen Sänger oder ich rede über irgendeinen Typen, der mir meine Frau ausgespannt hat. Aber gut, einige Experten rücken diesen Song schon in diese Ecke, ne?
Ja, und solange die Kartelle so mächtig sind, bleibt das Problem wahrscheinlich eh immer größer als die Musik selbst.
Mhm.
Also ist ja auch irgendwie vielleicht die falsche Herangehensweise, erstmal irgendwie Songs zu verbieten, aber das eigentliche Problem packt man damit ja nicht an der Wurzel, ne?
Good point. Also diese Narco-Corridos, die sind halt nicht Ursache dieser Gewalt. Sie sind eher Ausdruck und Spiegel und manchmal natürlich dadurch auch irgendwie ein Verstärker einer Realität, die, wie du gerade sagtest, halt eh schon da ist. Und vielleicht ist genau deshalb der Fall Valentin Elizalde aber auch auf der einen Seite irgendwie unheimlich, ja, weil er ja die Frage aufwirft, was man überhaupt noch für Musik auch machen kann, ohne sich irgendwie zu gefährden in so einem Land. wann ist Musik einfach nur Musik, wann ist es mehr als nur eine Botschaft. Aber wichtig auch, um auch einmal, finde ich, das fand ich jetzt auch das Wichtige an der Folge, einfach mal zu zeigen, welche Wirkung Musik auch haben kann und was für ein krasser Teil der Gewaltstrukturen von Mexiko halt auch in diese Kunstszene dann irgendwie reinschwappen, ne?
Also ich fand die Folge wirklich super spannend und auch deine Recherchen, aber ich muss schon sagen, für mich endet diese Folge jetzt eigentlich mit mehr Fragen als Antworten. Aber ja, sehr spannend.
Ja, mich hat das auch ein bisschen frustriert, um das mal so zu sagen. Dennoch ist das einfach ja die ehrlichste Form, wie wir damit jetzt umgehen können, ne? Ganz klar zu sagen, was ist belegt, was ist nicht belegt. Wie kann man was interpretieren und das dann halt auch in diesen gesellschaftlichen Kontext einbetten, ja. Um da halt ein großes, vielleicht auch so ein bisschen mal auf die Metaebene zu gucken in dem Fall.
Es ist auf alle Fälle die ehrlichste Form, diesen Fall zu erzählen. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und wenn ihr es auch so spannend fandet und euch die Folge gefallen hat, dann abonniert Soko Schlager, lasst uns eine Bewertung da und erzählt uns gerne, wie ihr diesen Fall seht. Glaubt ihr, dass Valentin Elizalde wegen eines Liedes sterben musste? Da sind wir sehr gespannt, wie eure Meinungen dazu sind.
Vielleicht gibt es da ja ein paar Fans, die sich gerne mit Kartellen und mexikanischen Strukturen auseinandersetzen und haben da vielleicht noch ein paar Ideen oder einfach eine Meinung. So, würde mich auch mal interessieren. Schreibt uns das auf Soko Schlager, auf unserem Instagram-Account, sehr gerne. Da schauen wir immer regelmäßig rein und da versorgen wir euch ja auch mit Updates, Infos, Sneak Peeks etc. Und ich würde sagen, oh guck mal, wir können heute schon wieder Adios sagen. Letzte Woche haben wir Adios Amigos gesagt. Heute können wir schon wieder Adios Amigos sagen und ich weiß gar nicht, wo führt es uns eigentlich nächste Woche hin?
Das ist noch ein Geheimnis.
Das ist übernächste Woche. Das ist noch ein Geheimnis. Heute machen wir es mal geheimnisvoll. Auf jeden Fall kann man sagen, unsere nächste Aufzeichnung, das wird auch wieder spaßig. Bettina ist mal wieder in München statt in Berlin.
Ja, das wird schön. Machen wir dann bei dir, Janina, im Wohnzimmer. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil endlich gibt es wieder das Original Spezi.
Ja. Unser Lieblingsgetränk.
Ja, unser Lieblingsgetränk. Ich nenne die Firma jetzt nicht, weil wir ja jetzt hier keine Werbung machen wollen. Trotzdem, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, und ich finde, wir könnten dann bei der nächsten Aufzeichnung, machen wir auch mal ein paar lustige Reels oder irgendwas auf Instagram, wie das denn so aussieht, wenn wir bei mir zu Hause aufnehmen, weil das ist ja immer eine ganz spezielle Situation.
Ja, weil dann erstmal aufräumen auch, ne?
Ja, ich meine,
bevor wir da die Kamera rausholen.
Als wäre ich so ein Messi, ja. Nee, aber dann sind wir dann tendenziell eher so ein bisschen kuscheliger angezogen, ne? So Jogginganzug und so.
Mal sehen.
Mal sehen. Jetzt kommt Bettina so im Anzug zu mir.
Ja.
Guti, also dann an alle Freunde des Südens, wir sagen Servus oder Adios oder Ciao oder Moin oder Tschüssi oder was auch immer.
Oder auch einfach bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.